Die Königin Elisabeth II. Gibt eigentlich eine faszinierende Figur ab. Seit über 60 Jahren sitzt sie auf dem Thron in England. Und es ist interessant zu sehen, wie die ganze Welt darauf achtet, was sie tut. Zum Beispiel, ich habe nicht schlecht gestaunt, wie vor einigen Jahren mir hier in Deutschland gesagt wurde, Hühnchen darf man mit den Fingern essen. Das macht auch die Queen. Daher darf man das. Also, klare Ansage, die Queen macht das, also dürfen wir Normalsterblichen das auch. Nun klar, irgendwann wird sie auch sterben, wie alle anderen Menschen. Aber das mit dem Unterschied zwischen ihr und uns Normalsterblichen ist nicht nur von ungefähr. Es ist interessant, weil 1953, während ihrer Krönungszeremonie, das war die erste solche Zeremonie, die im Fernsehen übertragen wurde, aber es war ein Teil von dieser Zeremonie, die für zu heilig gehalten wurde, dass sie im Fernsehen übertragen werden konnte. Da haben sie die Kameras weggeschaltet. Bei der Salbung. Als sie vom Priester mit heiligem Öl gesalbt wurde. Weil das als Symbol der Berufung durch Gott verstanden wurde. Nun, natürlich könnte man ewig hin und her reden über die Bedeutung dessen und was das auf sich hat, wie die Ansichten sich mit der Zeit verändert haben, wie es gesehen wird mit der göttlichen Berufung von Königen und so weiter. Und gut, eine Salbung ist uns eigentlich mindestens genauso fremd wie der Gedanke, dass wir einen König haben sollten, der über unser Land politisch herrschen würde. Aber diese Dinge sind in der Bibel gar nicht so weit weg. Ich meine, die Königshäuser, die es heute zumindest in Europa noch gibt, die sind dann Stoff für die Klatschblätter und Leute verfolgen die Kapriolen von diesen reichen und berühmten Leuten, was da so passiert. Aber für die Bibel ist eine Salbung nichts Fremdes und wirklich nichts, was weit weg wäre. Könige, Priester und manchmal auch Propheten wurden gesalbt. In unserem Text für heute, den wir in dem Matthäus-Evangelium finden, kommt der Begriff König gar nicht vor. Und für uns wäre der Begriff Gesalbte eigentlich versteckt. Aber diese Gedanken stehen eigentlich im Zentrum von diesem Text. Ich möchte heute aus Matthäus 16 die Verse 13 bis 20 lesen. Viele von uns kennen diesen Text als der Messias-Bekenntnis des Petrus. Matthäus 16, ab Vers 13. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Sie sagten, die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte zu ihm, selig bist du, Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben, was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Dann befahl er den Jüngern, niemandem zu sagen, dass er der Messias sei. Für wen halten die Leute den Menschensohn? Es ist interessant, weil in den Parallelstellen im Markus- und Lukas-Evangelium heißt es, für wen halten die Leute mich? Matthäus benutzt an dieser Stelle die Bezeichnung, die Jesus sehr, sehr häufig für sich selbst benutzt hat, Menschensohn. Es war ganz clever, was Jesus mit Menschensohn gemacht hat, weil dieser Begriff war nicht so sehr theologisch festgelegt zu der Zeit. Und von daher, dass er diesen Begriff für sich benutzt hat, konnten die Gelehrten ihm nicht Blasphemie, Ketzerei unterstellen. Aber der Begriff bezieht sich auf Daniel Kapitel 7. Und das Buch Daniel war derzeit sozusagen der Renner. Also das war das Buch, wo Leute besonders viel Aufmerksamkeit drauf gegeben haben. Und da kommt dieser Begriff der Menschensohn vor. Nun, die Jünger zitieren, was andere über Jesus gesagt haben. Ja, manche sagen, er ist Johannes der Täufer. Manche sagen, er ist Elia, Jeremia oder einer der anderen Propheten. Das waren schon starke Aussagen, die anderen über ihn getroffen haben. Johannes der Täufer wurde schon zu seiner Lebzeit als Prophet anerkannt. Elia, Jeremia gehörten zu den größten Namen der Propheten des Alten Testaments. Also ganz große Namen, wenn die Leute sagen, ja, das ist Johannes der Täufer oder Elia oder Jeremia, haben sie schon eine sehr starke Aussage über ihn gemacht. Eins muss man aber dabei bedenken. Diese Leute, Johannes der Täufer, Elia, Jeremia, waren alle tot. Und das heißt, die haben Jesus da als die Auferstehung von einer von denen verstanden. Wir brauchen gar nicht erst mit Reinkarnation anfangen, weil das für jüdisches Denken gar nicht in Betracht kam. Das ist etwas, was im ersten Jahrhundert in Palästina keine Rolle gespielt haben wird. Auferstehung aber schon. Und hier waren die Vorstellungen von Jesus schon sehr hoch angesetzt. Aber dann fragt Jesus seine Jünger, für wen haltet ihr mich? Und Petrus legt dann sein recht bekanntes Bekenntnis ab, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und hier haben wir den versteckten Begriff, Messias. Wir kennen das häufig, den Begriff, also Messias ist hebräisch. Wir kennen den Begriff häufig ins Griechische übersetzt. Christus. Wir denken manchmal, ja, das war der Familienname von Jesus. Ne? Nein, wenn man das weitergeht und ins Deutsche übersetzt, das bedeutet der Gesalbte. Eine ganz wesentliche Aussage an dieser Stelle. Weil zu sagen, dass er der Gesalbte ist, ist zu sagen, du bist der König, den Gott gesandt hat. Ist eine Anerkennung, dass er König ist. Und über die nächsten Wochen werden wir vom Matthäus-Evangelium sehen, wie Matthäus ihn Jesus ganz besonders als den König darstellt. Und wie er immer wieder zeigt, wie Jesus die Prophezeiung über Jesus, über den Messias erfüllt hat. Und wie Jesus wahrhaftig der König ist und was für eine weitreichende Bedeutung das hat. Auch für unser Leben. Es gäbe noch sehr, sehr viel, was ich über diesen Text sagen könnte. Aber ich weiß, irgendwann gibt es Mittagessen und so. Also von daher werde ich mich relativ kurz halten. Aber ein paar Dinge, die ganz wichtig sind, noch zu sagen zu diesem Text. Erstens, Jesu Königreich hat Bestand. Manchmal haben Leute sich sehr gewundert über den Vers 18 in diesem Text. Da heißt es, also es spricht Jesus, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Nun, Gelehrten streiten schon sehr, sehr lange darüber, was manches davon bedeutet. Ich fasse es einfach kurz zusammen. Petrus wird hier nicht zum Papst berufen und es wird hier auch kein vererbbares Amt eingesetzt in dieser Situation. Aber es ist durchaus so, dass der Petrus eine sehr bedeutende und ja, entscheidende Rolle in der frühen Kirche gespielt hat. Und seine Rolle darin wollen wir keineswegs herunterspielen. Aber hier heißt es dann auch, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Oder in Luther heißt es, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Eigentlich wird hier von Hades gesprochen, also dieses Totenreich. Und das ist nicht gleichzusetzen In ihrem Verständnis ist es nicht gleichzusetzen mit der Hölle, wo wir, also Wohnort des Satans und Ort der Strafe sehen. Sondern was Jesus hier sagt, ist, der Hades, also das Totenreich, wird seine Gemeinde nicht überwältigen können. Das heißt, seine Gemeinde hat Bestand, wird dem Tod, wird dem Untergang, wird dem Zerfall nicht ausgesetzt werden. Nun, wir wissen, manchmal macht eine Gemeinde die Türe zu, manchmal spalten sich Gemeinden oder ganze Kirchen, spalten sich, weil sie sich nicht einigen konnten über verschiedene Sachen. Und das ist zutiefst bedauerlich. Aber wir dürfen nie aus den Augen verlieren, dass der König niemals untergeht und seine Kirche wird weiterhin Bestand haben. Er ist der Kopf, wir sind sein Leib. Und all unsere menschliche Verfehlung, all unsere Fehler werden nicht mal in der Lage sein, seine wahre Gemeinde, seine Versammlung, das ist auch das Wort, was hier mit Kirche übersetzt wird und manchen anderen mit Gemeinde übersetzt wird, die Versammlung seiner Leute wird es weiterhin geben, weil sein Reich Bestand hat. Und das stellt die Frage dann aber auch an uns, wie sehen wir unser eigenes Leben? Siehst du dein Leben als ein kurzfristiges oder ein langfristiges Projekt? Nun, manche junge Leute werden sagen, so lange bin ich noch nicht hier gewesen. Ältere Leute werden sagen, oh ja, das ist ein langfristiges Projekt gewesen. Aber es geht hier nicht um die Anzahl der Jahre des Lebens, sondern es geht darum, wie wir unser Leben sehen, wie wir unser Leben ausrichten. Haben wir ein Ziel mit unserem Leben? Haben wir etwas, was wir erreichen wollen? Verfolgen wir ein bestimmtes Ziel? Wenn wir sagen, ich will jetzt einfach mein Leben genießen, es ist egal, was morgen passiert, leben wir kurzfristig. Jesus hat ein langfristiges Projekt angesetzt, weil es ihm nicht darum geht, dass einfach heute und vielleicht morgen abgedeckt sind, sondern er will, dass wir Sinn und Hoffnung haben auf die lange Frist, dass wir wissen, dass diese Sinn und diese Hoffnung uns nicht genommen werden können. Und das ist das, was er hier sagt. Mein Reich wird nicht untergehen. Mein Reich wird dem Tod nicht preisgegeben. Und du kannst Anteil daran haben. Ich lade dich ein Teil von meinem Reich zu sein, Anteil an meinem Reich zu haben, Anteil an mich und sogar an meiner Herrschaft zu haben. In seinem Reich zu sein, heißt auch anzuerkennen, dass er in Majestät herrscht, selbst wenn alles verloren zu gehen scheint. Das bringt mich zu dem nächsten Punkt. Wir sind Untertanen des Königs. Oder anders gesagt, er ist König, nicht ich. Wenn wir Christen sind, sind wir Nachfolger Christi. Und heutzutage gibt es immer wieder die Idee, ich höre das eigentlich recht regelmäßig in verschiedenster Form, die Idee, dass Gott ist da, um unsere Probleme zu lösen und um unser Leben einfacher zu machen. Aber ehrlich gesagt, dieser Gedanke ist der Bibel fremd. Schauen wir an, was die Menschen über Jesus gesagt haben. Als Jesus gefragt hat, was sagen die Leute, wer der Menschensohn ist, haben sie gesagt, Johannes der Täufer. Der Häufer? Entschuldigung. Urlaubskater, ja, ich schiebe es darauf. Johannes der Täufer. Johannes der Täufer wurde enthauptet. Manche sagen Elia. Elia galt als großer Prophet, aber auch dieser große Prophet verbrachte viele Jahre seines Lebens im Versteck, weil er verfolgt wurde, weil die anderen Propheten um ihn herum alle getötet wurden. Und Elia leidete große Teile seines Lebens unter Depressionen. Jeremia ist als der weinende Prophet bekannt, weil er immer wieder also Drohnachrichten an das Volk Israel bringen musste, weil er ihnen immer wieder sagen musste, ihr müsst umkehren von dem, was ihr tut, denn das gefällt Gott nicht, ihr müsst euch ändern. Und er hat geweint. Das Buch Klagelieder im Alten Testament wurde von ihm geschrieben. Klagelieder spricht schon für sich. Der Mann hat sehr viel gelitten, als er seinen Auftrag ausgeführt hat. Und denken wir an die 12 Jünger, die in diesem Moment um Jesus herumsitzen. Von den besten Informationen, die wir haben, sind 10 von denen den Märtyrertod gestorben. Und wenige Verse nach unserem Text für heute finden wir diese Worte von Jesus. Also unser Text ist Matthäus 16, 13 bis 20. In Matthäus 16, Vers 24 sagt Jesus, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich. Das ist eine starke Aussage. Nun, ich weiß, wir haben es am liebsten, wenn wir in den Gottesdienst kommen, der Pastor bringt etwas richtig Ermunterndes und Erfreuliches und wir gehen ein bisschen aufgepumpt weg. Es geht mir nicht darum, die Luft aus deinem Glauben herauszunehmen, im Gegenteil. Es geht mir darum, dass wir überlegen, dass unser Glaube nicht einfach etwas ist, was wir tun, andere tun es nicht. Naja, gut, okay. Es geht darum, dass Jesus der Retter der Welt ist. In ihm ist die Hoffnung, die wir alle dringend brauchen. Und diese Tatsache soll in unseren Herzen brennen. Wir sollten ihm alle Ehre geben, aber wir sollten unser Leben auch so leben, dass es deutlich wird, er ist unser König. Ja, wenn wir diese Einstellung beibehalten wollen, dass Gott da ist, um meine Probleme zu lösen und auf dass es mir gut geht, werden wir immer wieder etwas von ihm verlangen. Weißt du, was du dann sagst? Das ist eine klare Ansage, ich bin König. Ich habe das Sagen. Und er hat das zu tun, was ich von ihm will. Aber wir müssen erkennen, er ist der Schöpfer. Er ist der König. Über Zeit und Ewigkeit. Und er lädt uns ein, nicht nur seine Diener zu sein. Das gehört dazu. Aber nicht nur seine Diener, sondern seine Kinder zu sein. In einer intimen Beziehung mit ihm zu leben. Aber wir müssen erkennen, dass wir trotzdem schwere Zeiten im Leben durchmachen werden. Ich könnte lange darüber reden, was das eigentlich an Positives für sich hat, auch wenn wir es gar nicht mögen. Aber wir sehen, dass das Leben nicht immer so einfach ist. Aber er verspricht, er lässt uns nie allein. Und es gibt so viele Dinge im Leben, wenn wir sie erfahren, merken wir, dass eine ganz andere Wirklichkeit da ist, als das, was wir bisher vermutet haben. Aber wenn wir es noch nicht erfahren haben, dann erscheint es uns kaum möglich zu sein. Aber eins davon ist durchaus, dass wenn wir uns ihm untertun, wenn wir ihn König sein lassen über unser Leben, dass auch diese Schwierigkeiten, die uns im Leben begegnen, dass sie eine völlig andere Qualität haben. Weil wir sehen nicht mehr nur diese Schwierigkeiten, die Probleme. Wir sehen der allmächtige Gott, der uns begleitet und niemals fallen lässt. Wir spüren, wie selbst, wo das Schrecken des Todes uns umgibt, dass er da ist mit seiner Liebe und mit der Hoffnung, die er uns gibt. Jesus hat kein kurzfristiges Projekt mit dir vor. Er möchte König über dein ganzes Leben sein. Er möchte, dass du es erlebst, dass er eine völlig andere Realität für dich hat. Aber das verlangt, dass wir demütig werden, dass wir einsehen, dass wir ihn brauchen und dass wir es ihm erlauben, uns zu verändern, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und auch heute könnten die Fragen genauso gestellt werden. Was sagen die Menschen wer Jesus ist. Ja, darauf gibt es alle mögliche und einige unmögliche Antworten. Aber er stellt auch die Frage, was sagt ihr, wer ich bin? Der König der Könige möchte König in deinem Leben sein. Er möchte dich in sein ewiges Reich einladen. Lässt du ihn auf den Thron deines Lebens herrschen? Amen.